Wir können natürlich mit den Mitarbeitern hier und den Maschinenpark, den wir haben, wir haben ja genau gleich viele Maschinen wie Mitarbeiter wahrscheinlich, können wir natürlich viel mehr erreichen, wenn wir das zusammenbringen.
Heute darf ich zu Gast sein bei Mario Heidelmeier, Geschäftsführer und Eigentümer der Heidelmeier Group, ein Familienunternehmen, führend in der Herstellung von Hochleistungs-Spritzgießwerkzeugen. Jetzt bei Mittelstands Champions, ein Podcast von Business Gladiators. Ich bin Gregor Köstler. Los geht's.
Hallo lieber Mario, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf in Nussbach. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst. Große Freude und große Ehre. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, die Freude ist ganz meinerseits, dass ich dich bei uns begrüßen darf, da in unserem Werk in Nussbach, schön im Kremstal, und bin schon sehr gespannt auf deine Fragen.
Steigen wir gleich direkt rein. Wie bist denn du Unternehmer geworden? Was war dein Antrieb dahinter? Wie ist das passiert? Erzähl mal ein bisschen.
Naja, im Endeffekt ist das relativ einfach, weil ich bin in einer Firma geboren. Das war ja früher Bauernhaus, wo wir da heute sitzen. Und ich bin tatsächlich da auf die Welt gekommen, und wie ich dann 7 Jahre alt war, bin ich genau 100 Meter weggezogen. Also dementsprechend die Firma meines Vaters und meines Großvaters, die Schmiede früher, war halt immer Bestandteil für mich in meinem Leben. Und bin dann eigentlich nach dem Gym in die HTL Steyr gegangen. Und da, wo man halt dann wirklich in der Technik dann Dinge gelernt hat, dann ist eigentlich darüber hinaus auch noch der Reiz entstanden, dass man das mehr verstehen will. Früher war das spielerisch. Wir haben natürlich, mein Bruder und ich, in der Firma rumgespielt, und die Mitarbeiter waren unsere große Familie eigentlich zu der Zeit. Also es ist schwierig, da einen Zeitpunkt zu nennen, aber das große Interesse ist dann in der HTL-Zeit gekommen.
Also es war aber eine komplett natürliche Entwicklung und du bist da
Absolut.
voll reingewachsen.
Absolut. Das hat mir immer voll Spaß gemacht, und ich war immer gern mit den Leuten da, und wir haben ja wirklich tolle Mitarbeiter bei uns hier in der Region, in der Firma, und das hat mir immer Spaß gemacht eigentlich.
Was begeistert dich denn besonders an deiner Rolle? Man hört grundsätzlich die Begeisterung ja schon raus, aber wenn ich da ein bisschen nachfragen darf, was sind denn die Dinge, die dich besonders an deiner Rolle begeistern?
Das Spannende eigentlich, Geschäftsführer zu sein, ist es, dass man wirklich so viele verschiedene Themen am Tisch hat, ne? Und das eigentlich dann mit einem tollen Team dann erarbeiten kann, dass man besser wird. Mein Motto lautet ja, vorwärts ist die Richtung. Und das ist gerade im Werkzeugbau sehr wichtig, finde ich, dass man nicht stehen bleibt. Und dass man wirklich Schritt für Schritt nach vorne geht. Und dazu braucht man natürlich in einer Größe, wo wir jetzt sind, wir sind da 300 Mitarbeiter an dem Standort, in der Gruppe ungefähr 600. Aber da braucht man natürlich auch ein Team. Und das zu führen, macht einfach Spaß.
Wenn wir über Momente, auch Momente des Wachstums bei euch sprechen, welche Momente haben dich oder auch das Unternehmen besonders geprägt?
Um das kurz mal zu erwähnen, wir wollen nicht der größte Werkzeugbauer werden. Das schafft man nicht, da gibt es in China genügend, die viel, viel größer sind. Aber wir wollen der Beste auf diesem Planeten werden. Das ist unser Ziel, an dem arbeiten wir alle. Und natürlich gibt es auf so einer Reise immer wieder mal auch Rückschritte. Die sind ganz natürlich. Ich meine, wenn man natürlich, so wie jetzt derzeit, wenn man ein aktuelles Thema nimmt, sehr viel mit USA macht und dort einen guten Job macht, dort gute Freunde aufbaut und dann dementsprechend auch investiert. Und dann hört man halt solche Dinge wie, jetzt kommen 30% Zölle auf einen zu, und das wird alles damit vernichtet, was man über viele Jahre aufgebaut hat. Das schmerzt dann schon. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass das so kommt, oder ich bin eigentlich überzeugt, dass das nicht so kommt. Aber das wäre natürlich etwas, was dann viele Stunden Arbeit unserer Mitarbeiter und mir mit einem Schnipp zunichte macht.
Wenn wir ein bisschen in die Vergangenheit blicken, da kritische Momente beleuchten, gab es da Situationen, Momente, wo du im Nachhinein sagst, die haben euch auch weitergebracht, da hat man auch etwas daraus lernen können?
Na gut, ich meine, ich bin eigentlich mit 30 Jahren dann Geschäftsführer geworden. Und mein Vater, und das war eigentlich auch der Deal, was wir ausgemacht haben, ist wirklich komplett zur Seite getreten. Das war auch irgendwo das, was ich mir gewünscht habe, weil ich wollte kein Prinz Charles dann werden, der dann zurückkommt in die Firma und mein Vater eben immer wieder noch da ist und alles mitbestimmt. Das haben wir natürlich gemacht, und da macht man natürlich sehr viele Fehler auf dem Weg, seien es kleine und große. Um ein paar große zu nennen, da gibt es trotzdem auch genügend, ist sicher auch in der Zeit, wo sehr viele Startups waren, ne, dass wir da auch sehr viel investiert haben und auch einige gegründet haben. Und da gibt's nicht mehr alle heute, aber da hat man sicher teilweise zu lange zugeschaut. Also man hat da nicht die Konsequenz gezogen und hat halt noch irgendwo die Hoffnung gehabt und war positiv und hat noch irgendwo zugehört und geglaubt und noch mehr investiert. Im Nachhinein ist man natürlich schlauer, ja, das hätte man sich sehr vieles sparen können, ist klar. Das hätte man dann wieder für was anderes finden können. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich noch ein paar Startups, die wir noch immer Startups benennen oder bezeichnen, aber die eigentlich schon darüber hinausgewachsen sind, die uns heute sehr viel Freude machen. Das gibt's auch.
Was hast denn du oder was nimmst du aus solchen Fehlern mit oder was lernt man auch vielleicht allgemein aus solchen Dingen, wo man im Nachhinein rückblickt und sagt, na, war nicht so gescheit?
Ja, was man da mitnimmt, ist natürlich, dass man das nächste Mal versucht, es besser zu machen, aber über die Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen, ist man vielleicht schon ein bisschen genauer geworden, dass man sich einfach Dinge besser anschaut und auch leichter mal Nein sagt. Wo man früher halt einfach mehr als 30-Jähriger noch ein bisschen blind unterwegs ist oder blauäugig ist vielleicht das bessere Wort. Und man sehr vieles glaubt, was man so hört. So ist man heute sicherlich ein bisschen feinfühliger geworden über diese Themen und versucht natürlich dementsprechend die Wahrheit besser rauszuhören aus einem Gespräch.
Wenn wir über Führung und Teamkultur sprechen, erste Frage da, wie hat sich dein oder hat sich dein Führungsstil über die Zeit verändert?
Mein Vater war noch mehr natürlich dem geschuldet, dass er ja die Firma aufgebaut hat, mehr der Patriarch, wo sehr viele Entscheidungen dann auf seinem Tisch dann eigentlich gelandet sind und er dann letztendlich die auch getroffen hat. Wie ich damals begonnen habe, habe ich mir vorgenommen, das anders zu machen und habe relativ schnell einen Führungskreis etabliert. Natürlich auch meinem Alter geschuldet und meiner Erfahrung und der Erfahrung der jeweiligen Mitarbeiter, die natürlich schon ewig in Unternehmen sind und habe die damit aufgewertet. Durch die Aufwertung sind die natürlich noch viel mehr motiviert gewesen, weil die ja auch mehr Macht dann irgendwie in ihren jeweiligen Abteilungen gehabt haben. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Mein persönlicher Führungsstil ist eigentlich relativ einfach. Mein Ziel ist, dass ich nichts zu tun habe. Das ist eigentlich das, was entscheidend ist. Das heißt, ich nehme mich überhaupt nicht wichtig, ich vertraue meinen Mitarbeitern und arbeite an meinem Ziel nach wie vor. Ich meine, es gibt Tage, wo mir dann auch kurz mal fad wird, dann denke ich mir, ja, sehr gut gemacht, ja. Aber dann kommt es wieder mal geballt daher, wo dann doch wieder sehr viele Themen dann am Tisch sind und wo man sich dann halt doch einbringen muss oder darf, aber das ist mein Ziel, ist mein Führungsstil. Also ich nehme mich nicht wichtig, ich vertraue den Mitarbeitern, ich habe super Mitarbeiter.
Du hast das Stichwort Vertrauen jetzt schon in den Mund genommen. Welche Rolle spielt Vertrauen bei euch oder welche Rolle spielt Vertrauen in dieser ganzen Gleichung der Führung, die du lebst?
Vertrauen kommt nach Liebe, ne? Und dementsprechend, wenn man so eng zusammenarbeitet über so viele Jahre und so viel Zeit miteinander verbringt, teilweise verbringt man ja mehr Zeit in der Firma als mit seinen Liebsten. So ist Vertrauen dann wirklich Grundvoraussetzung für eine Arbeit, die man gemeinsam dann erreichen kann oder machen kann. Ohne dem geht's bei mir überhaupt nicht. Also wenn ich da nicht hundertprozentig Vertrauen in den Mitarbeiter habe, dann ist er nicht mehr da.
Welche Haltung lebst du vor in deinem Führungsstil?
Ich würde nicht sagen, dass ich ein Vorbild bin in vielerlei Hinsicht, aber Gott sei Dank ist jeder Mensch verschieden. Und das wird auch respektiert, weil bei uns können Leute um 5 Uhr beginnen und bei uns können sie um 9 Uhr beginnen. Nur als kleines Beispiel jetzt, aber natürlich auch, was ich mitgeben möchte, ist einfach das, dass wir ein Team sind, dass wir an einem Strang ziehen und dass wir uns gegenseitig respektieren und trotzdem auch ein bisschen Spaß in der Arbeit haben. Dass wir positiv nach vorne schauen, auch in schwierigen Zeiten, dass wir einfach zu unseren Stärken stehen und an uns glauben. Und wenn ich das irgendwo das Gefühl habe, dass ein Mitarbeiter da ein Thema hat, dann hole ich ihn mir gerne zu mir und dann reden wir mal darüber, was wir nicht alles können und was wir nicht alles haben als Werkzeugmacher, der Position, wo wir uns gebracht haben. Es ist einfach sensationell, was meine Mitarbeiter da erreicht haben, welches Level. Und dem muss man sich auch besinnen. Natürlich, das muss man auch dazu sagen, ist auch ein schwieriges Thema derzeit, haben wir natürlich in Österreich ein Kostenproblem. Also die Lohnsteigerungen, die wir in den letzten paar Jahren jetzt gehabt haben, gerade in der Industrie, sieht man ja überall, führen international zu Riesenproblemen. Und natürlich dazu, dass man vielleicht noch Arbeit hat. Wir haben jetzt gerade sehr viel Arbeit, aber wir verdienen einfach zu wenig, weil man sonst keine Aufträge bekommt. Nehmen wir Beispiel Italien. Das sind große Mitbewerber von uns, in Europa zumindest. Dort gibt es sehr wenig Inflation oder hat sehr wenig Inflation gegeben über die letzten Jahre. Die machen noch immer die gleichen Preise wie damals. Ja, und unsere Mitarbeiter verdienen halt wirklich viel, viel mehr. Das ist auch gut so und ihr habt überhaupt keinen Neid. Nur wenn das halt international dann so auseinanderdriftet, ist es nicht umsonst, dass jetzt Österreich mittlerweile in relativ kurzer Zeit von einer führenden Industrienation ein Sanierungsfall geworden ist, muss man ehrlicherweise so ansprechen.
Ja, wenn man sich, glaube ich, die letzten Wirtschaftsdaten anschaut, eben wir sind das einzige EU-Land, was eine negative Wirtschaftsprognose hat und alle anderen irgendwie sind da besser weg.
Ja, erstens das, aber natürlich müssen wir es auch in Relation sehen, dass wir ein Wachstum im Tourismus haben. Das ist eh gut und schön, aber wenn man das einmal raussaldieren würde und dann wirklich nur die Industrie anschaut, oder da, wo eben gearbeitet wird, was produziert wird, dann schaut es nur viel schlimmer aus. Ne?
Ich würde gern ein bisschen später im Gespräch nochmal über Herausforderungen sprechen. Ein paar Fragen zu Führung und zu Teamkultur möchte ich dir noch stellen. Du hast schon erzählt, dass quasi, wenn ich das richtig interpretiere, wenn du viel zu tun hast, dass es dann eher nicht so gut läuft. Was machst du denn, wenn es hart auf hart kommt? Hast du da irgendeinen Krisenmodus oder wie persönlich gehst du ja einfach Dinge an, wenn es wirklich mal, wenn Krisen ins Haus brechen oder wenn es wirklich hart ist?
Also wenn Krisen sind, suche ich trotzdem immer zuerst einmal das Team und da tauscht man sich aus. Ich versuche wirklich, wenn es irgendwie möglich ist, einmal drüber zu schlafen. Das beschäftigt mich dann meistens auch und gerade irgendwie bei mir ist es so, wenn ich dann in der Früh wach werde, dann habe ich da meistens eine andere oder bessere Lösung als wie am Abend zuvor, wo man doch sehr emotional und oft mitgeht. Und das ist dann in der Früh meistens vergangen und dann kann man wirklich gute Entscheidungen treffen, was man damit macht. Das versuche ich. Wenn das nicht geht, naja, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, und zu dem stehe ich auch, wenn dann jemand stur bleibt auf seiner Meinung, die offensichtlich falsch ist und viele andere auch falsch sind, dann kann ich auch mal laut werden, wirklich. Und zu dem stehe ich auch, weil das ist Emotion und wenn mir die Firma und die Leute und das Wohlwollen aller Mitarbeiter egal wären, na, dann hätte ich keine Emotion. Aber so bin ich nicht. Mir ist es wichtig, ich will vorwärts kommen und ja, dann wird's auch mal laut, gebe ich zu. Ja.
Wir noch mal kurz, das ist am Anfang angesprochen, ein bisschen in deine Kindheit blicken. Gibt's da Werte, wo du sagst, die haben mich schon von meiner Kindheit an geprägt, prägen mich noch heute?
Naja, natürlich. Durch die Nähe zur Firma war das echt immer ein Teil vom Leben eigentlich, ne? Ob das jetzt ein Wert ist, dass die Firma eins ist mit einem, würde ich jetzt nicht unbedingt bezeichnen, sondern wirklich einfach, dass man die Mitarbeiter schätzt und dass man die wirklich eben wie eine Familie behandelt und auch drauf schaut und dass man wirklich auch die Verantwortung dementsprechend spürt und mitnimmt und da sich Gedanken eben macht, wie kann man Arbeitsplätze sichern in der heutigen Zeit. Ausbauen ist dann der Schritt, wenn wir endlich wieder mal raus sind aus der Krise. Obwohl man natürlich immer Mitarbeiter sucht, auch heute sind wir auf der Suche nach Mitarbeitern, haben auch wieder sehr viele Lehrlinge aufgenommen fürs nächste Lehrjahr und ich bin trotzdem optimistisch. Also die Produkte, die wir herstellen, die Internationalität, die wir haben, in ein paar Jahren können wieder goldene Zeiten auch daherkommen. Das liegt jetzt nicht unbedingt nur an der österreichischen Politik oder was die für Industriepolitik da die nächsten Monaten von sich geben. Natürlich sehr viel einfach auch, was im internationalen Parkett passiert. Da sind wir einfach abhängig, das können wir in Nussbach da nicht mitbestimmen, wir können uns nur mit dem abfinden und das Beste daraus machen. Mhm. Russland war auch ein wichtiger Markt von uns, ist natürlich jetzt auch komplett tot, das waren auch 15-20%, das haben wir kompensieren können. Ne? Mhm. Das ist Wahnsinn eigentlich, dass wir das geschafft haben in relativ kurzer Zeit.
Sehr beeindruckend.
Ja, und eben jetzt USA ist eigentlich noch immer sehr spannend und gut für uns. Europa sieht man eh die schwächelnden Zahlen überall, das merken wir auch. Haben wir jetzt mit USA kompensiert, aber wenn das jetzt auch natürlich noch wegbrechen würde, dann wird es sicher spannend. Und dann sind wir jetzt auf der Suche nach Frankreich und nach Indien, da haben wir schon die Fühler ausgestreckt. damals schon, wie der Trump das erste Mal schlecht aufgestanden ist. Und ja, da muss man auch schauen, wo man bleiben kann. Das geht nicht von heute auf morgen in unserer Branche. Aber es ist ja eigentlich ein Wahnsinn, dass wir hier in Europa sind, in der EU, und dass wirtschaftlich, industriemäßig wirklich eine Mauer ist zwischen dem Dachraum und diesem französischen Markt. Ne? Da ist eine Mauer, da war der eiserne Vorhang nichts dagegen.
Na wirklich? Ja, ich habe das schon mal gehört, dass die Frankreich so ganz eigen ist. Also
absolut.
Das
absolut.
Reden wir gern später noch ein bisschen. Ich will, weil du auch das Team, die Familie angesprochen hast, was macht denn euer Miteinander im Team aus?
Ja, also wir haben sehr vieles, was wir für unsere Mitarbeiter gemacht haben. Wir haben einen Tennisplatz, wir haben einen Golf-Driving-Range, wir haben 25 verschiedene Sportarten, wo wir einen Sportverein haben, wir haben eigene Boote, wir machen alle 2 Jahre einen All-Inclusive-Urlaub eine Woche lang ans Mittelmeer, was die Firma zu 90% bezahlt. Wir haben Elektroautos für unsere Mitarbeiter, haben wir an die 100 Stück. Wir haben Elektrofahrräder oder Fahrräder für unsere Mitarbeiter, da haben wir auch 200 Stück sogar, glaube ich, und machen halt immer wieder gemeinsame Feiern in unserer Firmendiskothek. Wir haben auch eine Firmendisco.
Cool.
Wo man auch heute zum Beispiel feiern wir eine 80er Feier. Ein Mitarbeiter wurde 60 und seine Tochter 20 und die feiern halt gemeinsam. Da sind auch einige von der Firma dabei und haben halt ein Tennisturnier und solche Dinge, wo man sie eben gemeinsam beschäftigt. Wir waren gestern vom Vertrieb aus in unserem Kraftplatz. Das ist in die Berge da, in der Steierling. Da gibt es das Brunnental und da haben wir vom Fürst Schaumburg-Lippe haben wir da so ein Haus gemietet, über 20 Jahre, wo wir zu unserem Kraftplatz ausgebaut haben. Dort gibt's keinen Handyempfang und da gibt's nur Wald, Rotwild und Flüsse. Die kann man dort erobern und die Ruhe dort ist einfach sensationell. Und gestern haben wir heute auf dem Vertrieb so eine kleine Wanderung gemacht und dann eine Grillerei am Abend. Und das sind halt alles Dinge, die uns irgendwo auszeichnen und wo halt wirklich gestern auch so gut wie alle dabei waren und das auch genossen haben, dann auch vom Team her, wie wir gegrillt haben, wie wir abgewaschen haben, wie wir alles, einfach alle sind gleichwertig da gibt's keinen Unterschied. Und haben auch gut zusammengeholfen und waren rechtzeitig natürlich im Bett und sind heute wieder voll motiviert.
Ist sehr beeindruckend, diese ganzen Aktivitäten, die ihr bietet, da entstehen natürlich ganz andere Bonde irgendwie zwischen den Mitarbeitern und ist wirklich beeindruckend, dass ihr das alles ermöglicht. Finde ich wirklich cool. Ich glaube, da ist die nächste Frage eigentlich eher fast aufgelegt. Was bedeutet denn Zusammenarbeit auf Augenhöhe für dich?
Ist ganz wichtig, wie gesagt, dass man ehrlich miteinander umgeht, dass man sich respektiert und wie gesagt, dass man auch darüber hinaus sich wirklich schätzt. Also es gibt natürlich bei so vielen Mitarbeitern immer wieder mal Reibereien, klar, aber wenn ich da etwas mitbekomme, dann versuche ich schon gleich, dass wir das an Ort und Stelle sofort lösen. Wenn nicht, dann gibt es den angesprochenen Kraftplatz. Dann müssen dann die Streithähne dort mindestens mal eine Wanderung machen, gemeinsam grillen oder ein Gulasch essen im Winter. Aber dann ist es meistens erledigt.
Cool. Kommen wir jetzt auf die Herausforderungen. Wir haben es eh schon ein bisschen angesprochen. Wenn ich dich nochmal so frage, wo drückt denn aktuell der Schuh oder was sind denn aktuelle Herausforderungen im Unternehmen, in der Wirtschaft? Das hast du eh schon ein bisschen angesprochen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen.
Zum Beispiel heute war ich extrem sauer in der Früh, weil wir eine super Idee hatten und auch daraus ein Startup gegründet haben, wo wir dann in Europa gemeinsam mit Partnern eben einen gewissen Standard schaffen müssen für die Schnittstellen, damit man dann die Formen besser an die Maschinen anbindet. Und da habe ich zum Beispiel heute erfahren, dass die jetzt 3 Jahre lang daran gearbeitet haben und noch immer keinen Standard erreicht haben, wie wir miteinander kommunizieren, also Formenbau und Maschinenbau. Und da fragt man sich dann schon natürlich, wieso funktioniert das in China alles so super schnell? Also die Chinesen sind ja nicht mehr unbedingt billiger überall, aber einfach schneller. Viel, viel schneller. Und unsere Struktur, wie wir einfach da das etabliert haben, was ja alles gut gemeint mal war, die EU, aber auch die ganzen Verbände und Vereinigungen, die es da gibt. Und Das hat ja alles Sinn und Zweck. Und es ist sehr demokratisch, es ist sehr schätzenswert eigentlich, dass es sowas gibt. Nur, ich glaube, wir sind trotzdem ein bisschen blind in Europa, dass wir da eigentlich wirklich von der Geschwindigkeit her komplett am Abstellgleis mittlerweile sind.
Bisschen überholt werden.
Ein bisschen, sondern das ist eine Rakete, wo wir zu Fuß zum Mond gehen, kommt mir vor. Also da müssen wir wirklich wach werden. Und ich denke, das wird ein böses Erwachen irgendwann einmal sein, wenn wir wirklich unseren Wohlstand und das Soziale einfach nicht mehr leisten können. Ich möchte das schon als Beispiel bringen, dass da jetzt wirklich zwei junge Leute, die aus meiner Sicht nichts hatten, auf Kur geschickt worden sind. Ne? Die waren wochenlang auf Kur jetzt, wegen Kleinigkeiten. Und die haben sich selber gewundert, aber blöd wären sie gewesen, hätten sie das nicht angenommen. Ne? Aber solche Sachen gibt's. Und die sind dann wochenlang weg und es wird alles bezahlt und es ist alles in Ordnung. Klar braucht man sowas, wenn man wirklich was Grundlegendes hat, und das ist ja eine super Geschichte. Ich will gar nicht schlecht reden, aber es hat mir eigentlich wieder die Augen aufgemacht, was wir uns da eigentlich alles leisten und was eben dazu führt, dass wir zu teuer werden und weniger Arbeit reinbekommen werden nach Europa und uns vor allem auch die Ideen ausgehen, was wir denn eigentlich noch brauchen als Mensch.
Diese Geschwindigkeit und Effizienz, die du jetzt doch in China angesprochen hast, gibt es da Dinge, wo du sagst, das könnte man schnell auch bei uns irgendwo adaptieren oder sich in irgendeiner Weise auch zu Nutzen machen, was man da sieht, wie die das angehen?
Wenn man mal zum Beispiel den Straßenbau hernimmt, was jetzt jeder versteht. Ich meine, ich könnte vieles im Bereich Werkzeugbau sagen, aber das versteht der Hörer wahrscheinlich im Detail nicht. Aber nehmen wir den Straßenbau her. Ich bin erst kurz von Budapest nach Hause gefahren. Und auf der Autobahn sieht man ja trotzdem zig Baustellen jetzt im Sommer. Das ist ganz normal bei uns, ne? Aber wirklich, und es war unter der Woche, bitte, aber wirklich auf nur einer Baustelle wurde mit ein paar Mitarbeitern etwas gemacht. Aber 10-mal abgesperrt, 10-mal die Geschwindigkeit reduziert, 10-mal Stau verursacht. Unglaublich, wie man so etwas tun kann. Und da als positives Beispiel, also jetzt nicht aus China, aus Amerika, war ich ein paar Tage eingeladen von einem Kunden. Da wurde auch so ein Tal, so ungefähr 15 Kilometer lang, wurde die Straße neu gemacht. Und das aber innerhalb von den 3 Tagen, wo ich dort war. Wo ich hingefahren bin, haben die angefangen, haben es gerade abgesperrt. Und ich habe schon gesehen, da habe ich gedacht, unglaublich, da waren dann mindestens 40 schwere Geräte dort, verschiedenste Bautätigkeiten. Und dann war ich eben 3 Tage wieder dann die gleiche Strecke zurückgefahren, war alles fertig. Und ich habe ja gesehen, wie die arbeiten auch. Ne? Es ist wirklich wie so ein blasser und teurer Zug für die Eisenbahn, wo eben vorne das Alte ist und hinten das Neue wieder rauskommt. Und genauso haben das für die Straße auch durchgezogen. So ein Beispiel, wo man halt um Geschwindigkeit redet, ne? Aber natürlich auch Genehmigungen und das bla bla bla, das liest man eh überall. Das brauche ich, glaube ich, da nicht wiederholen. Aber ich denke einfach, wir müssen wirklich schauen auf Speed. Und auch, dass wir wirklich wieder arbeiten müssen, auch um schneller zu sein. Also ich finde ja schwierig, Mitarbeiter, die zum Beispiel Nachtschicht machen hier, weil das will keiner. Mhm. Aber arbeiten wollen sie schon und verdienen wollen sie auch und Familie ernähren wollen sie auch. Aber da haben wir uns irgendwo wirklich in Österreich zu sehr auf die Hängematte gelegt und ruhen uns auf dem aus, was nach dem Krieg hier alles geschaffen wurde von unseren Vorfahren. Und darum müsste man sich schon wieder aufrappeln und wirklich mehr aufs Gas steigen.
Wenn wir nochmal kurz in die Vergangenheit blicken, auch für Herausforderungen, die ihr geschafft habt, Herausforderungen, die ihr gemeistert habt als Unternehmen, vielleicht auch Corona jetzt in der jüngsten Vergangenheit, aber gibt es da Herausforderungen, die euch als Unternehmen besonders geprägt haben und was habt ihr daraus lernen können oder mitnehmen können?
Es war mal so, das war noch zur Zeit meines Vaters, das fällt mir jetzt gerade ein, so ein Beispiel, was mich schon sehr geprägt hat. Da haben wir einen Maschinenbau gehabt in der Nähe von Baden, in Kottingbrunn. Und die wurde geführt von 3 Geschäftsführern. Da haben wir gedacht, 3, das passt gut. Nur die 3 haben sich dann auch zusammengesprochen und haben uns doch über Jahre dann eigentlich Geld vorenthalten, beziehungsweise eigentlich bestohlen. Und da sind wir erst später dann draufgekommen, ne? Und das war eigentlich schon so von der Geschichte her, dass man natürlich dann dementsprechend schon noch schaut, wie ist denn das zustande gekommen. Weil man den Leuten eben vertraut hat, ist ausgenutzt worden, ne? Und dementsprechend ist man da bestohlen worden. Aber auch da haben wir dann eine super Lösung gefunden. Wir haben die nicht angezeigt oder irgendwas, sondern wir haben denen die Firma einfach aufs Doppelte verkauft, was wert war. Und die haben das natürlich dann irgendwie bezahlt und waren dann für ewig in den Schulden. Aber somit wurden sie nicht angezeigt und haben zumindest nicht ins Gefängnis müssen. Und wir haben auch was davon gehabt, ne? Weil was haben wir davon, ja, wenn das Geld weg ist und die sitzen im Gefängnis? Ja. So haben wir das Doppelte rausgekriegt.
Ja.
Und die waren trotz allem irgendwie glücklich. Ne? Das ist jetzt ein blödes Beispiel gewesen.
Ja, also.
Aber es war auch so eine Herausforderung damals, die einen prägt, weil man muss trotzdem immer dahinter sein.
Ja, Moral, ich glaube, bestill einfach nicht. Und wenn du kannst eh froh sein, dass du nicht ins Gefängnis gehen musst.
Richtig, ja. Eben. Ja.
Welche Herausforderungen und schwierige Zeiten sind natürlich auch immer mit Entscheidungen, mutigen Entscheidungen manchmal behaftet. Welche Entscheidung war denn mutig in der Vergangenheit und hat sie sich gelohnt?
Mutige Entscheidung war sicher, dass wir damals sehr viele Betriebe in unserer Gruppe verkauft haben, die eigentlich gut gelaufen sind. Wo ich aber damals schon das Gefühl hatte, dass Einwegkunststoff irgendwann ein Problem kriegen wird. Und das hat sich heute bewahrheitet. Damals war das mutig und in der Familie waren bei mir einige dagegen. Warum verkauft man eine gut gehende Firma? Ich meine, wir haben sie sehr gut verkauft, aber trotzdem, warum tut man das? Und heute sitzen wir hier und kann irgendwie mit Genugtuung zurückschauen und sagen, Gott sei Dank haben wir das gemacht, weil die Firmen, die sind heute pleite.
Damals gut auch auf dein Bauchgefühl gehört.
Genau. Aber reden wir doch nicht so viel über Herausforderungen. Es gibt so viele Chancen da draußen, ja, lieber Gregor. Was willst du andere Herausforderungen von mir hören? Das ist das Schlechte vom Leben. Reden wir über das Gute.
Ja, na, ich, es ist eh großartig und ich bin glücklich mit dir, in diesem Gespräch auch raushören zu dürfen, eben, dass da so viel Optimismus ist, weil ich glaube, das ist auch das Wichtigste und das ist auch das Schöne, wenn man so erfolgreiche Unternehmer interviewen darf und dann auch merkt und spürt, wie viel Optimismus da dahinter ist. Und das ist, glaube ich, auch das Großartige. Ich glaube, dass man aus Dingen, die man vielleicht, oder aus Fehlern vielleicht mehr lernen kann. Deswegen frage ich das auch so.
Das sehe ich auch so, das stimmt. Das stimmt. Also wenn ich auch irgendwo frage, dann will ich auch immer nur Kritik hören, Lob, sage ich danke, ja, aber die Kritik interessiert mich natürlich mehr, da gebe ich dir schon recht. Aber ich denke, gerade in unserer Branche und in der derzeitigen Zeit gibt es so viel Chancen da draußen. Man kann so viel tolle Sachen machen und entwickeln, aber ich hoffe, da kommen noch ein paar Fragen jetzt.
Ja. Dann stelle ich noch eine Frage zu Herausforderungen. Gab es Entscheidungen, die du heute anders treffen würdest? Vielleicht Entscheidungen, die auch irgendwie wehgetan haben?
Also da gibt es viele. Jeden Tag trifft man Entscheidungen und am nächsten Tag werden viele schon wieder besser gewesen. Da hätte man schon wieder anders gemacht. Als großes Beispiel, na, vielleicht wirklich das, dass wir da bei einem Startup etwas entwickelt gehabt haben. Es ist sehr technisch Geschichte, aber wir waren da zu optimistisch. Und haben dann gleich, ohne das großartig zu testen, gleich groß auf den Glocke gehauen und sind gleich in den Vertrieb gegangen, haben das gleich wichtige Kunden gegeben. Und dann sind wir nach einem halben Jahr draufgekommen, dass wir noch gar nicht so weit waren und dass wirklich viele technische Probleme waren. Und natürlich waren dann alle Kunden, alle wichtigen Kunden schon mal verschnupft in diese Richtung und wollten dann einige Jahre lang nichts mehr hören über diese Technologie. Obwohl wir die dann natürlich weiterentwickelt haben, obwohl wir die dann zur Serienreife gebracht haben. Aber auch heute noch hängt uns das natürlich nach, dass wir da einige wichtige Kunden damals verärgert haben. Aber da will ich denen mal irgendwie eine Schuld geben, dass wir waren einfach zu schnell. Und vorwärts ist die Richtung und ich bin auch sehr ungeduldig. Da gebe ich mir persönlich natürlich auch große Schuld daran, dass wir da gleich so gepusht haben und da gleich ans Ziel kommen wollten. Aber ein bisschen Geduld braucht man manchmal. Auch da bin ich schlauer geworden. Jetzt über 40, auf jeden Fall bin ich eine Spur geduldiger geworden. Sagen zwar nicht alle, aber
du hast es jetzt perfekt eingeleitet. Vorwärts ist die Richtung. Lass uns in die Zukunft blicken. Welche Themen, welche Chancen siehst du denn? Wo sagst du, da müssen wir uns hinentwickeln? Was ist, wo du vorhin auch schon angesprochen hast, dein positiver Ausblick auf die Zukunft? Wie gehen wir das am besten an als Österreich irgendwo als Wirtschaft, um positiv einfach in die Zukunft blicken und starten zu können?
Vielleicht zuerst kurz, natürlich weltwirtschaftlich gesehen. Ich hoffe doch, dass jetzt bald einmal irgendwann Frieden kommt da in der Ukraine. Das wird trotzdem einiges wieder beruhigen und dementsprechend können sich viele wieder auf die Arbeit konzentrieren. Hoffe auch, dass das mit Donald Trump sich einigermaßen wieder einspielt und beruhigt, wobei ich da nicht so hoffnungsfroh bin. Aber wenn einmal ein paar Faktoren wieder sind, dass wir wieder ein bisschen Stabilität in Europa bekommen und zurück zum Optimismus finden mit dem Kanzler Merz jetzt, der eigentlich ja auch positiv rüberkommen wollte, investieren wollte. Aber die Deutschen haben ja das auch geschafft, dass sie den gleich, bevor es überhaupt losgeht, schon sowas von kritisiert haben, dass der da schon wieder sehr viel verpufft ist vom Optimismus. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass wir hier in Europa sehr wohl Chancen auch in der Industrie haben. Vor allem auch durch intelligente Nutzung der KI, die natürlich überall jetzt kommt. Und wo man sehr viele Chancen einfach damit hat, Dinge neu zu machen, die man vorher anders gemacht hat. Und natürlich dann dementsprechend den Output um einiges erhöhen kann. Dementsprechend billiger wird und auch wieder am Weltmarkt wirklich mithalten kann. Es sind trotzdem die Innovationen, die wir brauchen in Europa, die das Wachstum dann der nächsten Jahre fördern. Es sind jetzt auch sehr viele Wissenschaftler auch aus den USA zurückgekommen oder erst geflohen sozusagen auch. Das wird man auch in ein paar Jahren merken. Und ich denke schon, dass man trotzdem zu unseren Stärken auch irgendwo stehen soll und auch mit Optimismus da nach vorne gehen muss. Am Beispiel von einem selber, dass man die Leute mitnimmt. Jeder kann da seinen Beitrag dazu leisten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig in Europa, dass wir da auf Selbstvertrauen gehen und dann wirklich auch vorwärts.
Was brauchen denn echte Unternehmer und Unternehmerinnen, Entscheider und Entscheiderinnen in österreichischen Unternehmen heute wirklich auch junge Entscheiderinnen? Vielleicht was brauchen die, um erfolgreich zu sein?
MUT. Fertig. Mut. Er muss was Neues machen. Er muss vorwärts gehen. Er kann nicht auf dem Alten sich ausruhen und sagen, wir haben es geschafft oder wir sind super. Ich sage immer, ich will beste Werkzeugbau der Welt werden. Das ist ein Ziel, was nie erreichbar sein wird. Wir haben ein paar Mal mitgemacht in Deutschland. Da sind wir ein paar Mal Sieger geworden. Es ist wirklich so europaweit Wettbewerb eigentlich. Und da haben wir zweimal gewonnen und haben es immer gemerkt, das Jahr darauf oder auch die Jahre darauf war ein Durchatmen bei den Mitarbeitern. Die haben geglaubt, wir sind am Ziel, wir brauchen uns nicht mehr verändern, wir müssen nichts mehr besser machen. Das haben wir echt gemerkt. Seitdem mache ich mir eh nicht mehr so oft bei dem Wettbewerb, nehmen wir nicht mehr so oft teil. Aber das war wirklich, wirklich sichtbar. Letztes Mal sind wir Zweiter geworden. Das war das Beste. Das war das Beste. Weil da sieht man, okay, wir sind gut, passt, wir haben Selbstvertrauen, passt, aber wir sind noch nicht dort. Wir müssen noch marschieren. Und dementsprechend glaube ich schon, ist es wichtig für jeden Unternehmer, dass er sich die Banane so weit vor die Nasen hält, dass er sie nie erreicht. Aber sie muss ihm schmecken und er muss sich freuen darauf. Und das ist, glaube ich, wichtig. Natürlich muss man die Zeichen der Zeit sehen. Ich meine, es ist so viel im Umbruch, es ist gewaltig. Und ich sage nicht, dass Werkzeugbau in Österreich für die Ewigkeit bestehen wird. Da muss man einfach sich den Gegebenheiten auch ein bisschen stellen. Und alles macht einfach nicht mehr Sinn, in Österreich zu machen. Werkzeugbau schon noch, das ist Hightech. Und da gibt es Möglichkeiten, die man einfach nutzen kann. Automatisierung, Digitalisierung. Und wenn wir jetzt arbeiten, ist die automatisierte Digitalisierung. Das ist unser Stichwort, an dem arbeiten wir gerade. Ich bezeichne das immer mit dem Oberbegriff HiNet, angelehnt an das Skynet vom Terminator-Film. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Was ja dann alles steuert. Und wir arbeiten auch an einem HiNet, wo wir einfach sehr viel damit steuern, ohne natürlich auf die Menschen zu vergessen. Aber wir können natürlich mit den Mitarbeitern hier und den Maschinenpark, den wir haben ja genau gleich viele Maschinen wie Mitarbeiter wahrscheinlich, können wir natürlich viel mehr erreichen, wenn wir das zusammenbringen. Und da haben wir uns ein paar Spezialisten auch geholt, die sich jetzt eingearbeitet haben und wo ich schon sehr wohl Licht am Ende des Tunnels sehe, dass wir hier den Werkzeugbau richtig industrialisieren könnten. Und das wäre eine mega Chance. An dem arbeiten wir da zum Beispiel.
Lass uns zum Abschluss noch über ein paar persönliche Dinge sprechen. Worauf bist du denn heute besonders stolz?
Dass es uns noch gibt und dass es uns noch geben wird.
Was nimmst du dir vor? Was möchtest du noch schaffen als Unternehmer? Wo willst du hin in der Zukunft?
Ja, das ist ganz einfach. Ich will bester Werkzeugbauer der Welt werden.
Das ist ein gutes, großes Ziel.
Das wir nie erreichen werden.
Allerletzte Frage. Was bedeutet für dich persönlich Erfolg?
Dass man einfach eine zufriedene Mannschaft hat, die auch stolz ist auf das, was wir gemeinsam geschaffen haben. Im Endeffekt, wenn man dann durchgeht durch die Firma mit Kunden oder mit Schülergruppen, was auch immer, und eigentlich wirklich mit aufrechtem Gang und stolzer Brust dann da durchgeht und es denen zeigen kann und die Leute sich wundern, wie spannend und wie vielfältig Werkzeugbau eigentlich sein kann, dann ist das irgendwo ein Erfolg unseres Tuns und der Mannschaft. Und auf das bin ich dann eigentlich auch wirklich froh und stolz darauf, dass wir sowas erreicht haben und sowas erreichen dürfen auch mit den Gegebenheiten. Und da kommen noch viel, viel tolle Sachen dazu, auf die ich mich noch freue.
Ist wirklich besonders, was ihr hier macht und erreicht. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses wirklich inspirierende Gespräch, lieber Mario. Danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Große Freude, große Ehre. Vielen Dank.
Danke auch. Auf bald.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Dienstag geht's weiter mit einer neuen Folge Mittelstands Champions. Ich freue mich sehr, wenn du wieder mit dabei bist. Bis bald.